Zuallererst einmal ganz liebe Grüße von der Heidi Schreiber. Ich glaube, die kennt ihr besser als mich. Ja. Und mit ihr habe ich auch kurz telefoniert diese Woche. Und als sie gehört hat, dass ich heute hier bin, hat sie gesagt, ja, bitte nehme Ihnen ganz liebe Grüße mit. Und das mache ich hiermit und richte euch die Grüße aus. So, der Gerd, mein Göttergatte. Wir sind seit 22 Jahren zusammen, verheiratet und versuchen, das Leben zu bewältigen, gemeinsam. Wir haben zwei Kinder, den Levi und den Ben. Mein Großer ist 17 und pubertiert und der Kleine ist 14 und pubertiert. Wir sind eine lebendige kleine Familie und ja, es ist immer was los. Deshalb, weil immer was los ist, steht auch ich hier und nicht mein Mann. Der ist nämlich auf der Dienstfreizeit, beziehungsweise auf dem Dienstwochenende, das jetzt quasi das Nachspiel von der Dienstfreizeit ist. Es ist oft so, dass Termine clashen und öfter sich mehrere Sachen an einem Wochenende abspielen. Das ist einfach so. Wir haben gelernt, damit zu lernen. Man kann es jetzt auch nicht umgehen, weil es gibt einfach Termine, die dann später reinkommen, die man einfach nicht absagen kann, weil sie von weiter oben kommen. Ich hoffe, dass es für euch okay ist, dass wir das jetzt einfach so gelöst haben, weil das Leben ist so, wie es halt ist und man muss halt einfach lernen, da irgendwie durchzuwurschteln. Ja, es freut mich jetzt, dass ich hier stehe. Es wird ein bisschen eine interaktive Predigt. Ihr dürft ein bisschen mitreden, ihr dürft mitgestalten. Ich habe auch drei Freiwillige noch gefunden, die mich dann noch etwas mehr unterstützen werden. Und ich möchte euch heute auf eine kleine Reise mitnehmen. Eine kleine Reise, die hauptsächlich ich, aber auch meine Familie in den letzten 6 Jahren gegangen ist. Und ich möchte euch am Anfang mal kurz was fragen. Wer von euch war schon mal in der Situation, wo man einfach wusste, das Leben ist einfach gut, aktuell wie es ist es gerade schön. Genauso möchte ich mein Leben haben und wenn ich könnte, würde ich auf die Pause-Taste drücken, damit es einfach so bleibt. Gibt es solche Menschen, die schon so einen Moment hatten? Hände hoch, Hunde, ich sehe da einen da, okay, es gibt sie. Gibt es auch Leute, die in so einer Situation dann plötzlich einen Anruf bekommen haben, irgendwas erfahren haben oder sonst hat sich irgendwas ereignet, wo alles plötzlich von jetzt auf eben anders war. Ah ja, lustig, es gehen ein paar ähnliche, gleiche Hände wieder hoch. Also, ihr kennt diese Situation. In so einer Situation waren auch wir als Familie. Und zwar war es im Januar 2019, also vor gut 6 Jahren, und das Ganze hat sich in Österreich abgespielt. Ich bin Österreicherin, Vollblut-Österreicherin mit sämtlichen Mischmasch-Genen rundherum. Laut Gentest bin ich 52% Balkanbewohner. Ich sage zum Gerd immer, es ist jetzt nicht vielleicht keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung für so, manche Sachen. Wir sind halt Österreicher. Sowas bin halt ich. Ja? Der Gerd stammt ursprünglich in der Nähe von München, also da in Bayern unten, also unterhalb des Weißwurst-Äquators, also da unten. Und ja, wir haben uns kennengelernt, 2002, 2003 haben wir geheiratet. Er ist dann nach Bonhofen gegangen, hat dort Theologie studiert, war dann 10 Jahre als Prediger noch in Österreich. Genau, also insgesamt war er 16 Jahre in Österreich und wir waren Nach der Schule in Bonhofen waren wir 3 Jahre in Innsbruck, also in Tirol. Das war eine schöne Zeit. Und danach waren wir in Kärnten. 7 Jahre. Und ja, Januar 2019, das war so eine Zeit, was für uns einfach gerade gut war. Ihr kennt das ja, das Leben geht meistens in Wellen ab. Es gibt gute Zeiten, es gibt nicht so gute Zeiten. Damals war es gerade eine gute Zeit. Die Kinder waren alle in der Grundschule, also alle Mamas unter uns wissen ja, wie anstrengend es ist, wenn man kleine Kinder hat und wie erleichternd es oft ist, wenn sie dann schon in die Schule gehen. Man hat Vormittag frei manchmal. Also es gibt ja, das Leben wird wieder griffiger. In so einer Situation war es. Und, im Januar, der Gerd war damals auf einer Fortbildung in Bonhofen. Ich war allein zu Hause und habe die Kinder am Abend ins Bett gesteckt und dann habe ich die Küche ausgemalt. Und lustigerweise, ich male das so und ich denke mal, das Leben ist gerade gut, ich mache gerade die Küche aus, es wird richtig schön. Jetzt wird sicher wieder was kommen. Und es kam was. Und zwar, es kam ein Anruf an einem Sonntagvormittag. Wir waren gerade alles zusammengepackt, wir wollten Skifahren gehen. Und dann läutet Gerd sein Telefon. Er geht ran, braver Prediger, geht ran, auch am Sonntag. Und er telefoniert und telefoniert und wir warten und warten. Und ich sage, wir wollen gehen, komm doch. Und er sagt, nee, warte. Ich meine, gut, ich warte. Dann wird er doch mal fertig, er steigt ins Auto, wir fahren los. Und ich frage, was war denn los? Und er sagt, ich habe einen Anruf bekommen aus Bayern vom Wolfgang Dorn. Er lässt fragen, ob wir nicht nach Bayern kommen wollen. Und ich bin dort gesessen und gesagt, nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich war gerade glücklich dort. Ich war wirklich glücklich in Kärnten. Es war richtig schön. Und ich habe zum Gerd immer gesagt, naja, wenn es uns mal nach Bayern sieht, dann natürlich gehe ich mit. Aber das war immer so. Ich habe immer gedacht, das wird eh nicht eintreffen. Es wird eh nicht eintreffen. Und dann standen wir vor dieser Entscheidung. Der Tag auf der Piste war sehr ruhig. Jeder ist so seinen Gedanken nachgehangen. Also die Fahrt mit der Seilbahn war immer, ja, es war, ja, sehr ruhig. Anders kann man es nicht formulieren. Ich habe mir gedacht, echt jetzt? Warum? Wie sollen das werden? Und hin und her. Und wir haben 3 Wochen Zeit, uns zu entscheiden. Sage ich, ja, super. Na gut, wie macht man das? Wie macht man das, wenn man Entscheidungen treffen muss? Das eine ist, man muss noch dazu wissen, in Österreich ist es insofern schwieriger und leichter, wenn es um Versetzungen geht, wie es Predigerfamilie sollten, dass er gewohnt sein. Man wird es nie gewohnt, es ist einfach so etwas, mit dem man lebt. Wenn man jung ist, denkt man sich, wow, cool, man lernt die Gegend kennen, das Umziehen ist ja toll. Also das war ich mit 20, Anfang 30 auch noch. Als ich da meine Kinder hatte und habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Wirklich, muss ich gestehen, dachte ich mir, umziehen. Nein, danke. Man fängt wieder von vorne an. Wir sind immer in Gebiete gekommen, wo wir keinen Menschen kannten. Nix. Also es ist, man muss sich wirklich das Leben von vorne wieder aufarbeiten. Also erarbeiten, Kontakte knüpfen und Freundschaften, die hat man ja nicht mit Knopfdruck. Das braucht ja auch Zeit, bis sie entstehen. Es ist mit relativ viel Energie verbunden und jetzt war es wieder so weit, wo ich mir überlegen musste, will ich das oder will ich das nicht? In Österreich geht es nämlich anders. Da bekommt man nur einen Anruf und sagt, oh, lieber Bruder, sowieso, dein neues Einsatzgebiet wird das und das sein. Man hat keine Wahl, man geht einfach. Und jetzt war es das erste Mal anders. Wir sind gefragt worden und wir mussten uns dafür oder dagegen bewusst entscheiden. Und dann saß ich da und dachte ich mir, ja, wie trifft man eine Entscheidung? Wie trifft man eine schwierige Entscheidung? So, ich gebe das die Frage weiter. Wie trifft man eine schwierige Entscheidung? Wie trefft ihr schwierige Entscheidungen? Ihr dürft mitreden. Oder was macht man, wenn man eine Entscheidung treffen muss? Machen wir es ganz leicht. Ja, bitte.
Wenn man dieses Mal vom Glauben entfernt sieht, macht man vielleicht eine Pro-Kontra-Liste.
Ja?
Für eine Entscheidung. Ja, dass man sieht, was spricht dafür, was spricht dagegen.
Ja, stimmt, haben wir auch gemacht.
Oder eben natürlich bei uns immer begleiten, dass man erstmal ins Gebet geht und sagt, ich hätte ganz gern einen Hinweis.
Ja. Alles richtig antworten. Pro- und Kontraliste, man betet um einen kleinen Hink oder um einen kleinen Hinweis, ja? Gibt es noch andere Vorschläge, was man macht? Oder was ihr gemacht habt. Ich bin sicher, jeder von euch hat schon schwierige Entscheidungen treffen müssen.
Man spricht vielleicht mit seiner Familie.
Ja?
Mit Freunden.
Ja? Stimmt. All das haben wir gemacht. Und was am wichtigsten auch ist, man betet. Man betet, dass man die richtige Entscheidung trifft. Das ist das Erste, wofür ich gebeten habe. Herr, bitte lass uns die richtige Entscheidung treffen. Und was glaubt ihr, was dann passiert ist? Man spricht das Gebet. Ja, was ist passiert? Nichts. Genau, es ist nichts passiert. Man bleibt trotzdem weiterhin im Gebet. Die Formulierung ändert sich dann ein bisschen. Man betet dann nicht mehr für die richtige Entscheidung. Man betet denn, dass die Entscheidung nicht falsch ist. Das ist unsere nächste Stufe gewesen. Was passiert dann? Nichts. Ja, es kann sein, dass nichts passiert. Wir beten und es fällt keine Antwort vom Himmel. Man spricht mit Freunden, die einen sagen dieses, die anderen sagen jenes. Die meisten sagen, boah, das musst du selber wissen. Denke ich, ja super. Man hat auch keine Glaskugel, wo man reinschauen könnte, was man am liebsten wissen wollen würde. Es geht nicht. Und man bekommt auch nicht unbedingt eine Antwort von oben. Man betet trotzdem weiter. Die Formulierung ändert sich wieder. Meine Formulierung war, egal was wir machen, macht, dass es irgendwie gut wird. Und dann habe ich irgendwann mal wieder mit meiner Mama telefoniert und sie hat, am Anfang war sie gar nicht begeistert, sie gesagt, nein, nicht weggehen, ihr seid so weit weg und hin und her und du kennst ja dort keinen und Deutschland. Das ist ja alles immer für Österreich ganz, ganz schlimm. Und dann hat sie gesagt, das nächste Mal, wie wir telefoniert haben, jetzt habe ich nachgedacht. Schau mal, in der Bibel steht es ja, da gibt es doch den Vers, wo die einen sagen, wo er sagt, wolltet es nur, dass es mir schlecht geht. Ihr habt es nur schlecht für mich gedacht. Aber der liebe Gott hat was Gutes draus gemacht. Genau, Josef war das. Und dann hat sie gesagt, schau, egal, wenn ihr jetzt geht, der liebe Gott kann schon was Gutes draus machen. Und das war das, woran ich mir festgehalten habe. Dachte ich mir, ja, der liebe Gott kann was Gutes machen. Auch sollten wir, soll es auch die falsche Entscheidung sein. Egal, er kann was Gutes draus machen. Und dann haben wir beschlossen, nach Deutschland zu gehen. Das war für uns ein ziemlicher Act. Zuerst mussten wir nachschauen, wo ist denn Ansbach? Was ist denn das überhaupt? Wo befinden wir uns denn da? Also das war immer so eine grobe Orientierung. Und ja, dann kommt immer die nächste Phase, die auch eine der schwierigsten ist, wenn man seinem Vermieter sagt, dass man die Wohnung, Haus aufgibt, dass man kündigt, aber noch nichts Neues hat, dann fühlt man sich so ein bisschen im luftleeren Raum. Dann kam die Wohnungssuche dazu. Lustigerweise waren die Wohnungssuchungen bei uns immer recht spannend. Das war immer eine Erfahrung. Es ist immer nur ein Objekt übergeblieben und wir haben es gekriegt. Also es ist ganz spannend gewesen, auch dieses Mal wieder hier. Wir haben dann was Schönes zum Wohnen gefunden. Wir mussten auch nicht, haben nicht viel angeschaut, weil es immer so weit weg war. Also mit 500 Kilometer dazwischen Wohnungssuchen ist auch nicht so einfach. Aber es ist gut gegangen. Schritt für Schritt ist alles gut geworden. Die Kinder haben gleich im Ort noch ein Gymnasium, wo sie mit dem Rad hinfahren können. Es ist auch das ist gut geworden. Es hat sich vieles dann gefügt in dieser Zeit, in der ich nur angespannt so da gesessen bin. Wie das Leben eben so ist. Wenn wir, ihr kennt das doch, man erzählt den Kindern oft Kindergeschichten, oder? Vor der Predigt. Eigentlich hätte ich eine mitnehmen müssen, aber es kommt noch. Ein paar Geschichten kommen ja noch. Man erzählt immer Kindergeschichten. Und die Kindergeschichten sind immer schön, oder? Kindergeschichten sind schön. Da gibt es einen lieben Gott, der auf einen aufpasst. Es ist etwas, was schon oft schwierig ist. Man entscheidet sich dann richtig und man kriegt dann meistens sogar vielleicht eine kleine Belohnung oder es wird wertgeschätzt oder so. Aber sie gehen immer gut aus. Es ist immer so, wie wir uns das Leben vorstellen. Wir haben ein kleines Problem, es gibt eine Lösung und dann wird alles wieder gut. Und es ist auch richtig. Es ist richtig, dass wir unseren Kindern solche Geschichten erzählen, weil das ist das Fundament. Weil letztendlich ist der Kern ja richtig. Es gibt einen Gott, der auf uns aufpasst, der barmherzig ist, der gütig ist und dem wir vertrauen dürfen. Das ist wirklich wichtig. Andererseits, wenn wir dann älter werden, wissen wir, dass es Abschnitte in unserem Leben gibt, die keine Kindergeschichte sind, die schwierig sind. Wir sehen das auch, wenn wir die Bibel durchblättern. Wenn wir jetzt so vorne anfangen und so durchblättern, kommen wir zu unendlich vielen Menschen, von denen berichtet wird, dass sie schwierige Zeiten hatten. Mose, ist auch nicht alles gut gegangen, mit dem beschäftigen wir uns ja jetzt in der Lektion. Dann gibt es den David und Goliath. Ich meine, wir müssen uns mal, David liebe ich sehr gerne, mag ich sehr gerne, seine Geschichten sind super und wir wissen so viel von ihm, auch von seinem Innenleben wissen wir so viel durch die Psalmen, das ist etwas ganz Tolles. Normal haben wir immer nur die Kurzfassung von einem Leben drinstehen. Bei David ist es nicht so. Wir wissen, wie oft er Angst gehabt hat, wie oft er falsche Entscheidungen getroffen hat, wie oft es ihm an den Kragen gegangen ist, wie oft er nicht weiter wusste. Und dennoch hat Gott ihn geführt. Daniel und seine Freunde. Es gibt unendlich viele Geschichten in der Bibel, die schwierige Phasen hatten und wo es ein gutes Ende gab. Aber es gibt auch die anderen. Wir lesen Hebräer 11, das Ende hin, wo keiner dann mehr liest. Wo steht, dass es Menschen gibt, deren die Welt nicht wert gewesen ist. Die trotzdem es nicht gut ausgegangen ist, an Gott festgehalten haben. Die sich einfach nicht beirren haben lassen. Das gibt das andere. Ich möchte jetzt eine kleine Pause machen. Und jetzt da, damit ihr mir nicht alle einschläft, wollen wir jetzt gemeinsam etwas machen. Und zwar, es ist ja meistens so, wenn man eine gute Predigersfrau ist, hätte ich jetzt da ein kleines Mitbringsel mit, dass man sich, dass einen an die Predigt erinnert und dass man sich dann in die Bibel legen kann oder so. Das habe ich mit, aber nur halb. Ihr dürft es selber fertig machen. Und zwar habe ich jetzt ein kleines Papier und ich teile das mal kurz aus oder bitte jemanden, der das vielleicht austeilen könnte.
Ich habe genug, so dass jeder eines bekommen kann. Jeder nimmt sich eines und wir werden uns jetzt ein kleines Schiffchen falten, weil das brauchen wir dann. Einfach der Rest dann einfach irgendwo hinlegen.
Genau. So, jeder hat jetzt das ist ein A5-Papier. Auf der einen Seite ist es bedruckt, auf der anderen Seite ist es leer. Und wer weiß noch, so sieht's aus, wer hat sowas schon mal gefalten? Ja, ja, okay. Gut, ich werde es hier vorne ein bisschen anleiten, für die, denen es nicht mehr so präsent ist, wie das geht. Ich würde euch bitten, dass es mal zusammenklappt, und zwar, dass das Beschriftete innen ist. Okay? Und wir klappen es mal zusammen. So. Genau. Jeder hat es so? Passt. Dann klappen wir es nochmal. Diese Faltübung, so eine ähnliche, gab es ja auch in der Lektion heute schon. Aber, genau. Wir haben das jetzt da zweimal gefalten. Und wenn wir es aufmachen, sieht es jetzt aus wie ein Buch. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja? Genau, passt. Dann, das hat jeder, ist es die Seite, die offen ist, die ist unten, ja? Und oben ist es geschlossen. Dann nehmen wir diesen Flügel und biegen ihn so rein. An der Pfalz in der Mitte entlang. Ja? So. Hier, an der Mittellinie. Entlang. So. Ja, ich sehe schon, da schaut es auch schon richtig aus. Da faltet noch jemand. Da sieht es auch schon ganz gut aus. In den hinteren Reihen, alles klar? Habt ihr es so? Ja? Ja, das sehe ich schon. Perfekt. Okay, dann wird dieser Teil umgeklappt nach oben, sodass dann auf der anderen Seite auch ein schöner Hut entsteht. Ja. Und diese Ecken biegt man nach hinten um, damit sie dann nicht im Weg sind. Ja, ein süßer kleiner Hut. Perfekt. Hat ihn jeder? Okay, perfekt. Dann fahren wir hier unten rein und ziehen es auseinander. Wusch. Ja, so. Und falten es quasi gegenüberliegend wieder zusammen. Ah, da hat schon jemand. Ja. Genau. Seht ihr das? Genau. Und dann klappen wir. Das ist jetzt quasi so ein Viereck, das auf dem Kopf steht. Und klappen wir die untere Spitze nach oben, zur oberen. Und auf der anderen Seite auch. Und jetzt haben wir nochmal einen kleinen Hut. Ja. Einen kleinen Hut. Genau. Und wir schlupfen wieder in die Mitte rein. Ziehen es auseinander, falten es wieder quasi gegenüberliegend zusammen, dann haben wir so wieder so ein kleines Dings da halt. Perfekt. Und dann nehmen wir hier oben an der Spitze die zwei Außenflügel und ziehen sie nach außen weg. Ja? Hier? So? Genau. Ja, genau. Perfekt. Genau. Ja?
Jetzt? Ja. Warte mal, da ist, glaube ich, eins noch.
Hast du es so gehabt?
Ja, nach oben? Warte mal.
Ah, da hilft jemand. Genau. Ja, genau. Da war ein Schritt noch, der gefehlt hat. Okay, also wer von euch hat schon sein Schiffchen? Schiffchen hoch. Super. Ja, perfekt. Sehr schön. Gut. Eine talentierte Gemeinde. Sehr schön. Da hat noch jemand ein Hut, aber vielleicht kann man das Schiff noch... Naja, gut. Okay, auf alle Fälle. Die allermeisten haben ein kleines Schiffchen. Und jetzt denkt einmal nach. Das kleine Schiffchen ist jetzt kein Papierschiffchen, sondern es ist ein richtig schönes Schiff. Es habt ihr mit eurer Mannschaft gebaut, ja, es ist was Wertvolles, euer Herz hängt dran, ihr habt viel Mühe, Geld und Energie rein investiert und ihr denkt jetzt drüber nach, was ist der sicherste Platz für dieses Schiffchen? Was ist der sicherste Platz für ein Schiff? Ja, bitte? Der Hafen. Gibt es andere Vorschläge? Der Hafen, der sicherste Platz. Wo? Ja, das stimmt. Jein. Ja. Nehmen wir den Hafen. Also die meisten werden mir wahrscheinlich zustimmen, dass ein Schiff im Hafen ziemlich sicher ist, oder? Also wenn ihr euer Schiff in Sicherheit bringen wollen würdet, wo fahrt ihr dann hin? Hafen. 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 Der sicherste Platz für ein Schiff ist der Hafen. Warum? In einem Hafen kommt man zur Ruhe. Im Hafen kann ich schauen, ob alles passt. Da kann ich eine Wartung machen. Kann ich schauen, inspizieren. Kann ich was reparieren. Was kann ich noch im Hafen machen? Ich kann meine Vorräte auffüllen. Ich kann wieder Kraft tanken. Wenn es draußen stürmisch wird, dann fahre ich einen Hafen an, weil es mir Schutz bietet vor Wellen und Sturm. Ich suche den nächsten Hafen, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich bin oder wenn ich nicht mehr weiß, was weitergeht. Ich steuere den Hafen an. Der Hafen ist der sicherste Platz für ein Schiff. Dort tanke ich auf, dort hole ich Kraft, dort repariere ich mich, dort plane ich neu. Dort ist die Kraftzentrale. Der Hafen ist der wichtigste Ort eines Schiffes und der sicherste. Die ganze Geschichte hat nur einen Haken. Kein Schiff wird dafür gebaut, im Hafen zu liegen. Kein Schiff ist dafür gemacht, nur im Hafen rumzuschaukeln und nicht auf die Wellen zu fahren. Kein Baumeister würde ein Schiff bauen, das nur im Hafen rumwackelt. Das macht man doch nicht. Ein Schiff wird gebaut, damit es rausfährt aufs Meer. So wichtig der Hafen ist und so essentiell der Hafen ist, dennoch wird kein Schiff nur dafür gebaut. Das Schiff muss raus, aufs Meer, in die Wellen, in den Sturm, in den Wind, in den ganzen Dingen, die dort sind. Als wir damals umgezogen sind, war das keine leichte Zeit für uns, vor allem für mich. Ich habe mich wirklich schwer getan. Manchmal, das heißt ja, dass ein Übel selten alleine kommt. Auch in dem Fall war es so, es ist mir einfach nicht so gut gegangen. Es hat letztendlich einige Jahre gedauert, bis ich mich heimisch gefühlt habe, wohl gefühlt habe, das Gefühl gehabt habe, jetzt kann ich wieder zur Ruhe kommen. Und während dieser Zeit habe ich viel darüber nachgedacht, wie unsere Entscheidungsfindung war, wie das Leben mit dem lieben Gott so ist. Und da ist mir eben dieser Satz untergekommen. Jemand hat mal zu mir gesagt, ja, der sicherste Ort für ein Schiff ist der Hafen. Bloß ist kein Schiff dafür gemacht worden, dass es in einem Hafen steht. Wir müssen raus. Und dann dachte ich mir, sie hat recht. Wir müssen raus, aufs offene Meer. Als wir dann schon hier waren, in Ansbach, dann habe ich auch diese Schritte, diese Entscheidungsschritte und vor allem, wie man betet, habe ich auch mal durchdacht. Und dann ist mir schon einfach mal etwas bewusst geworden. Man hat ja immer darum gebetet, dass man die richtige Entscheidung trifft oder dass die Entscheidung nicht allzu schlecht ist oder dass zum Schluss alles gut wird. Das war ja so meine Reihenfolge. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, was verstehe ich denn eigentlich darunter, wenn ich den lieben Gott bitte, mach, dass es alles gut wird, dass es passt. Was verstehe ich denn darunter? Und dann musste ich mir eingestehen, dass mir folgende Dinge im Kopf rumgegangen sind. Ich habe mir gedacht, mach, dass wir dort glücklich werden. Mach, dass wir was Schönes zum Wohnen finden. Mach, dass es den Kindern gut geht. Mach, dass es mit der Schule funktioniert. Mach, dass ich einen guten Job kriege. Ich arbeite voll gern. Mach, dass wir Freunde finden. Mach das und das und das und das. Ich muss euch gestehen, es war jetzt nicht in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, hoffentlich können wir dort zum Segen sein. Hoffentlich können wir dort ein Werk vorantreiben. Hoffentlich können wir die Gemeinde stärken. Ich muss euch gestehen, das kam sehr spät. Vordergründig war es einfach, mach, dass wir dort glücklich werden. Wir gehen jetzt weg von unserem Zuhause, wir wissen nicht, wie das dort wird. Uns graut ein bisschen davor, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Mach, dass wir glücklich werden. Das war mein oberster Wunsch. Und ich würde mal meinen, dass er ja gar nicht so unverständlich ist, oder? Wir wollen ja glücklich sein, wir wollen nicht die ganze Zeit leiden, wir wollen ja, dass es uns gut geht. Und wir glauben ja auch, dass der liebe Gott will, dass es uns gut geht. Und es stimmt ja auch. Aber es hat noch eine zweite Komponente. Ich glaube wirklich, dass unser persönliches Glück nicht die oberste Priorität hat. Es ist wichtig und er wird schauen, dass es uns gut geht. Aber es gibt ja auch noch ein Werk, das zu machen ist. Wenn es uns wirklich die oberste Priorität wäre, dass es uns nur gut geht, dass wir keinen Kratzer abbekommen, dass es uns nicht schlecht geht, dass wir nicht zittern und Angst haben und sonst alle anderen Zustände kriegen, dann müssen wir im Hafen sein. Dort schon auf den Wellen ein bisschen rumwogen, wäre es vielleicht auch nicht schlecht. Dann würden wir wenig abkriegen von der Welt. Aber das ist es ja nicht. Wir sind Schiffchen, die raus müssen. Und sobald wir aufs offene Meer gehen, wird es gefährlich. Da lauern die Wellen, der Sturm und alles andere auch noch. Das ist mir dann bewusst worden. Der liebe Gott sorgt sich um uns. Aber es gibt auch noch eine Aufgabe zu tun. Und deshalb müssen wir raus aufs Meer. Jeder von uns hat jetzt so sein kleines Schiffchen gebaut. Und ich habe dann berühmte Schiffe noch gegoogelt. Ich dachte mir, wenn ich schon was über Schiffe erzähle, dann habe ich mal so gedacht, na, was gibt es denn für berühmte Schiffe? Und ich würde jetzt bitten, den Tobi, die Alicia und den Ludwig nach vorne zu kommen. Die helfen mir, das jetzt ein bisschen zu untermalen. Ich habe euch nämlich drei Schiffe mitgebracht. Drei Schiffe mitgebracht. Genau, du bist mein Schiff Nummer 1. Warte, darf ich da mal zum Klavier stellen? Ich stelle dich in die Mitte. Und du bist mein Schiff Nummer 3. Ja, du darfst da drüben bleiben. Du bist nämlich ein ganz besonderes Schiff. Okay. Also, wer bist du? Halt mal dein Schild hoch, dann kannst du jeder lesen. Genau. Queen Elizabeth II. Was für ein Schiff bist du? Warst du ein Kriegsschiff? Warst du ein Containertransportschiff, was warst du für ein Schiff?
Ja, da müssen wir früher anfangen. Also erstmal, ich wurde am 25.09., wichtiges Datum, 1967 auf den Namen Queen Elizabeth II. Getauft.
Perfekt.
Ich bin eigentlich unter britischer Flagge gefahren und ich war eigentlich jetzt kein klassisches kleines Boot, ich war auch kein Kriegsschiff, sondern ich war ein großes, sehr großes Kreuzfahrtschiff. Der Nachfolger von Queen Elizabeth, die erste, ich war die zweite, also ich war deutlich besser.
Cool. Also, du warst ein Kreuzfahrtschiff, gell?
Ja.
Ein Kreuzfahrtschiff. Wer hat schon mal eine Kreuzfahrt gemacht, damit ich es weiß? Schon jemand hier, der eine Kreuzfahrt gemacht hat? Noch nicht, macht nichts.
Jetzt hätte ich beinahe gesagt, naja, vielleicht hat die Queen Elisabeth noch einen Platz, aber den hat sie jetzt nicht mehr. Warum? Was machst du aktuell?
Aktuell? Doch, selbstverständlich habe ich noch Platz. Ich habe nicht alle besuchen können, weil mittlerweile bin ich in einem Hafen, das ist schon mal wichtig, nämlich in Dubai. Da liege ich und ich biete für euch alle Kabinen frei. Also wenn ihr wollt, ich bin ein Hotelschiff mittlerweile, ihr könnt zu mir kommen, ihr könnt bei mir in meinen historischen Räumen schlafen. Und das ist gar nicht mal so billig. Aber trotzdem ist es schön. Es ist ein besonderes Erlebnis, weil ich habe eine sehr, sehr bewegte Vergangenheit auch hinter mir.
Also, wenn jemand eine Kreuzschifffahrt machen möchte, wo man sich nicht weit bewegt, dann ist die Queen Elisabeth eine Variante. Du hast gesagt, du bist ein großes Schiff.
Ja.
Wie hoch bist du? Oder wie groß bist du? Warte mal. Wie hoch bist du als Schiff?
Ich habe eine Gesamthöhe von, jetzt müssen wir uns alle festhalten, 52 Meter.
52 Meter, das ist richtig hoch. Also, ja, überlegt euch das mal, stoppelt es da mal. Ja, egal. Stellt es euch irgendwie vor. Du warst... Irgendwann warst du im Herbst, warst du mal unterwegs, und zwar von England nach Amerika. Wann war das, in welchem Herbst warst du da unterwegs?
Da erinnere ich mich noch dran. Es war 1995, das war heftig.
Das war heftig.
Ja, also...
Das war heftig. Es war stürmisch, Lebig. Es war richtig, richtig stürmisch. Und wenn stürmisch ist, dann hat man auch Wellen, oder? Was war das so Besondere an dieser Überfahrt, an dieser stürmischen Nacht?
Das Besondere war, also Sturm, Wellen, ist ja normal, habe ich ja jeden Tag hinter mir gebracht, ist ja kein Problem. Aber in der Nacht, da war es besonders schön. Da hatten wir Wellen, die waren so hoch, die waren fast so hoch wie ich. Also wie gesagt, ich war ja 52 Meter hoch und die Wellen waren bis zu 30 Meter hoch.
30 Meter hoch? Ist das dann so eine, war das so wie eine Wasserwand oder wie?
Ja, ich habe mich so gefühlt. Also wie als wenn ich geradeaus in eine Wand reinfahre.
Das ist ja krass. 30 Meter hohe Wellen. War das nicht so, dass man immer sagte, das ist Seemannsgarn, dass es so große Monsterwellen gar nicht gibt?
Ja, selbstverständlich. Also die alten Matrosen haben immer gesagt, ach, was reden, das Seemannsgarn und so. Aber ich habe es bewiesen, es gibt sie. Ich hatte Leute dabei, die haben das alle gesehen, konnten es bezeugen. Dementsprechend kein Seemannsgarn.
Kein Seemannsgarn. Die Fahrt im Herbst 1995 war der Beweis dafür, dass es diese Monsterwellen wirklich gibt. Es gibt so hohe Wellen, die riesig sind und die den Schiffen richtig Schwierigkeiten bereiten. Einerseits dadurch, weil sie so hoch sind, weil sie einfach dazu rauf, also reinfahren, und auch durch die Welle, es kommt zu einer krassen Biegung des Schiffes und die brechen dann. Also, dass das Schiff bricht, ist ein Problem. Und was noch ein Problem ist, die Schiffe sind ja hoch. Die haben, wie gesagt, 52 Meter hoch. Und je höher die Aufbauten sind, desto weniger müssen sie ja theoretisch aushalten. Sie sind jetzt nicht sehr stabil gebaut oben, weil man ja nicht damit rechnet, dass da oben irgendwas irgendwie hinkracht. Aber bei so einer Monsterwelle kann es eben schon sein, dass die höheren Etagen des Schiffes auch beschädigt werden, weil eben die Welle raufkracht. Also diese Monsterwellen ist etwas, was es gibt, was verifiziert wurde und auf die man reagiert hat. Die Schiffsbauerei hat sich dann einfach überlegt, okay, das heißt auch ab in den höheren Metern müssen die Dinge auch stabiler sein, dass sie nicht brechen, wenn so eine hohe Welle kommt. Das war die Queen Elisabeth. Was lernen wir von ihr? Es gibt Probleme, von denen vielleicht manche sagen, nein, das ist ja gar kein Problem in unserem Leben. Ein anderer sagt, nee, habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass da jemand dran scheitern könnte oder so. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der sagt, nee, genau das Problem war es, das mich so beigebracht hat. Und es ist wichtig, dass uns das bewusst ist, dass es Dinge gibt, die uns, ja, die das Potenzial haben, uns zum Kämpfen zu bringen in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass man das einfach präsent hat im Kopf und sich überlegt, wie kann ich darauf reagieren. Es ist da, dass man es nicht klein redet. Oder nicht wegreden oder schönreden. Dass man sagt, ja, das ist etwas, mit dem man rechnen muss unter Umständen. Das ist etwas, was wir von der Queen Elisabeth lernen können, von diesem Schiff. Wir haben jetzt noch ein Schiff. Liebe Schiff, was bist du für alles? Titanic, wer kennt sie nicht?
Ja, also ich bin, was man eigentlich nicht erwartet, ich bin kein Kreuzfahrtschiff. Ich bin ein Atlantiker, das ist so eher so ein Transportschiff für Post oder Personen von Europa nach Amerika. Aber ich bin trotzdem sehr luxuriös und habe auch sehr viele tolle Kabinen und Unterhaltungsprogramme. Also, ja.
Genau. Ein Schiff, das jeder kennt. Wir haben den Film Titanic gesehen.
Ja.
Ja, ja, es geht auch nicht so über den Leonardo DiCaprio. Das ist doch schön, oder? War ein, ja, ein schöner Aufenthalt im Kino. Wir können uns alle daran erinnern, wir Frauen. Das war Titanic. Ein Schiff, das jeder kennt und wir kennen auch die Geschichte der Titanic. Wir wissen, was passiert ist. Es war, wann war es? Wann kam das Unglück? Wann war das Unglück?
Das Unglück, das war am 14. April.
An einem 14. April war das. Genau, am 2. April 1912 brach das Schiff auf Richtung Amerika und am 14. April hat die Fahrt vorzeitig geendet. Wir wissen, was passiert ist. Es war ein
Eisberg, genau, der unten am Bug auf das Wasser auch, ja.
Genau. Es ist also unten eine Schramme von einem Eisberg, die hat das ganze Wasser, also den Rumpf aufgerissen, es kam Wasser rein und das Schiff begann zu sinken. Innerhalb von 3 Stunden sank das Schiff und es waren 2200 Personen an Bord. Wie viel starben davon?
2/3.
Ungefähr 2/3. Es war richtig viel. Es war richtig viel. Warum erzähle ich euch das? Das Unglück der Titanic hat man als Vorlage genommen, dass man sich überlegt, was machen wir? Es passieren immer wieder Unglücke auf See. Was machen wir, damit das nicht mehr passiert? Und so wurde die SOLAS-Konferenz gebildet. Das ist die Konferenz zur Sicherheit des Lebens auf dem Meer. Menschen haben sich zusammengetan und haben sich überlegt, wie können wir die Schifffahrt, die Schiffe selber und die Menschen auf dem Schiff sicherer machen. Und sie haben die ganzen Sicherheitskonventionen für die Schiffe festgelegt. Was muss oben sein, dass nicht so ein Unglück passiert? Wie kann ich das sicher machen? Und das ist das, was wir von der Titanic lernen können, wir als kleine Schiffchen. Wir können uns sowas auch überlegen. Der liebe Gott hat es auch gemacht. Der hat uns auch Sicherheitsnetze gegeben. Zum Beispiel eines, finde ich, ist der Sabbat. Der Sabbat ist ein kleines Sicherheitsnetz, weil ich stolper, jede Woche stolper ich einmal über den lieben Gott. Der Alltag kann so schlimm sein, wie er will, am Sabbat klopft der liebe Gott, wenn man sagt, hallo, das habe ich die ganze Woche jetzt vergessen. Hallo, 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 ich bin da. Denk an mich. Ich bin da für dich, ich helfe dir. Vergiss mich nicht. Es ist so diese Routine, diese... Auch das ganze Heiligtum, das ist auch so ein Sinnlichkeitsnetz. Immer wieder stolpern die Leute die gleichen Dinge drüber, damit der Glaube nicht in Vergessenheit gerät, der so gern vom Alltag überlagert wird. Vorbeugemaßnahmen. Das ist das, was wir von der Titanic lernen. Jetzt kommen wir zum dritten Schiff. Mein Lieblingsschiff. Das ist die, wie heißt du?
Yarmouth Castle.
Yarmouth Castle. Wer kennt das Schiff? Kennt kein Mensch. Ich auch nicht. Davor. Du bist ein Schiff. Du warst ein ganz normales Schiff. Du bist unterwegs gewesen zwischen Yarmouth, das ist Großbritannien, und Richtung Amerika rüber. Und wann war ein entscheidendes Jahr für dich?
Im Winter 1965.
Da war was ganz Schlimmes.
Ja, und zwar 60 Meilen vor den Küsten der Bahamas ist ein Feuer ausgebrochen. Ja.
Da ist ein Feuer ausgebrochen. Naja, das passiert halt. Wir haben ja schon von mehr Schwierigkeiten erfahren, die in ein Schiff trotzen muss. Feuer ist eines der Schlimmeren, also das mag eigentlich keiner. Feuer am Schiff ist immer blöd. Aber was war da so schlimm jetzt so an der Situation?
Das Schiff aus Holz.
Das Schiff aus Holz. War noch was schlimm?
Es wurde an den Sicherheitsmaßnahmen gespart.
Ja.
Und die Crewmitglieder haben eher weniger den Passagieren geholfen, sondern sich lieber selbst in Sicherheit gebracht.
Genau. Das war ein Unglück, bei dem alles schief gelaufen ist, was schief laufen konnte. Man kann es googeln, es ist spannend wie der reinste Krimi, wenn man das durchliest. Es brach ein Feuer aus. Und zwar, man hat im Nachhinein versucht zu rekonstruieren und es gab da wohl so ein kleines Kammerchen und da hat man einfach, das war so ein Materiallager wäre es gewesen. Auf alle Fälle, dort hat man kaputte Matratzen reingestopft. Da gab es keine Sprinkleranlage, nichts, das ist einfach nur so ein Abstellkammer und man hat Matratzen reingestopft. Und es kam zu einem Brandgeruch drinnen. Um 0.30 Uhr, also um 0:30 Uhr morgens, hatte schon angefangen zu plommen. Aber die Sicherheitspatrouille hat es nicht gemerkt, die hat es ignoriert. Ja, weiß nicht, was sie sich gedacht hat, aber dem ist nicht nachgegangen worden. Es ist einfach ignoriert worden. Als das Feuer dann erst bemerkt wurde, war kein Alarm mehr möglich, weil das Dumme ist, dass es relativ bald einen Kurzschluss gegeben hat, sodass man keinen Alarm mehr auslösen konnte. Weder für andere Schiffe, dass sie zu Hilfe kommen, noch für die eigene Besatzung bzw. die Passagiere. Die waren um 0:30 Uhr morgens in ihrer Kabine und haben geschlafen und haben von dem Ganzen nichts mitgekriegt. Nichts. Das Feuer an Bord ist, hat man erst um 1:10 Uhr bzw. registriert und um 1:25 Uhr, fast eine Stunde später, gab es erst den Befehl, das Schiff zu räumen. Und da war schon das Chaos voll im Gange. Und das Spannende daran war, dass sie versucht haben, die Rettungsboote rauszuholen und die sind aber festgeklebt gewesen, weil sie eben lackiert worden sind und das ist einfach festgebacken geworden. Dann hat sie gescheit nicht runtergekriegt. Es ist alles schief gegangen. Dann haben die Matrosen, die Besatzung des Schiffes, hat versucht, sich selber zu retten, bevor sie den Passagieren geholfen haben. Weil sie haben sie noch geschlafen. Es war ein Chaos schlechthin. Und das Spannendste war da, es hat dann doch ein paar Rettungsboote haben dann das Schiff verlassen können und haben es aufs Wasser geschafft und sind halt mal vom Schiff weggefahren. Wobei man sagen muss, dass das Schiff brennt nicht alone und rundherum, das Wasser hat auch schon gebrannt. Also es war richtiges ein Feuer entfernen. Aber es gab eine Sache, die toll war. Und zwar, es gab ein bisschen weiter weg, gab es zwei Schiffe. Das eine war ein finnischer Frachter und das andere war ein Passagierschiff, die Panama-Star. Die waren relativ in der Nähe von diesem Schiff. Und die haben gemerkt, bei so einem Schiff, die haben sich am Radar und das stoppt und fährt nicht weiter. Und sie haben sich gedacht, warum fährt das nicht weiter? Das ist ungewöhnlich. Und die sind in die Nähe, weil sie wissen wollten, was ist dort los. Und die haben dann gecheckt, was dort los ist. Sie haben gemerkt, die setzen keinen Notruf ab, aber da brennt alles. Und dann sind die hin und haben begonnen, die Menschen zu retten. Beziehungsweise das eine Rettungsboot, das schon weggekommen ist, ist halt in Richtung dieses Frachters gefahren wurde, von dem geborgen. Und wer war an Bord dieses ersten Rettungsschiffes? Preisfrage. Der Kapitän. Der Kapitän. Der Kapitän. Der hat sich eine Standhauke von einem finnischen Kapitän eingefangen. Das ist dokumentiert, dass er wirklich geschimpft hat mit ihm, wie das sein kann, dass er das Schiff verlässt. Er hat die Passagiere rausgeholt, den Kapitän wieder ins Rettungsboot gesetzt und gesagt, komm, auf geht's, zurück zum Boot und du sammelst jetzt die Leute ein. Die anderen beiden Schiffe haben die Rettungsmaßnahmen übernommen. Die haben die ganzen Leute versucht zu evakuieren. Die sind da eingesprungen, wo die anderen versagt haben. Und von den Passagieren, es waren uns insgesamt 552 Menschen an Bord. Wie viele sind gestorben?
90 Menschen und 88 davon waren Passagiere.
Es sind nur 90 Menschen umgekommen. 88 Passagiere und 2 Crewmitglieder.
Wie viele waren insgesamt?
552 Passagiere. Für diese immense Katastrophe, wo alles schief gehen hat können, was schief gehen kann, sind relativ wenig Menschen gekommen. Was lernen wir jetzt von der Yarmouth-Klasse? Das, was mir an diesem Schiff oder an dieser Geschichte, an diesem Erlebnis mich ins Herz gebrannt hat, war, manchmal passiert es, dass alles schief geht, dass wir selber Fehler machen, dass alles daneben geht, dass wir keine guten Entscheidungen treffen, dass wir versagen und komplett. Und dann kann es immer noch sein, dass in unserem Kreis irgendwo ein oder zwei oder drei Schiffe sind, die das mitkriegen und uns zu Hilfe eilen. Ich bedanke mich bei euch. Danke, dass ihr so spontan eingesprungen seid und diese drei Schiffe verkörpert habt. Dankeschön.
Wenn wir Schiffe sind, wenn wir nicht die ganze Zeit im Hafen stehen sollen, weil wir dafür nicht gemacht sind, dann brauchen auch wir keine Angst haben. Wenn wir draußen rumschippern, dann wird es stürmisch, wir werden unsere Kratzer abkriegen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der auf dem Sterbebett liegt und sagt, nö, mein ganzes Leben ist es mir gut gegangen. Ich habe nie Zweifel gehabt, ich habe nie Angst gehabt. Ich war nie in einer Situation, wo ich nicht weiter gewusst habe. Ich glaube, die Menschen gibt es nicht. Das wird vorkommen und wir müssen damit rechnen. Aber das Schöne ist, dass wir dafür ausgerüstet sind. Wir halten sowas aus. Es wird uns nicht umbringen, wenn es mal schwierig wird. Wir wissen, wo wir hingehen können, wenn wir Hilfe brauchen. Und wenn alles versagt, dann gibt es vielleicht noch Leute in unserem Umfeld, die dann einspringen, wenn wir gerade nicht können. Das war meine Erfahrung, die ich in den letzten 6 Jahren gemacht habe, wo es ein bisschen schwierig war für uns alle. Es hat so 3 bis 4 Jahre gedauert, bis ich Fuß gefasst habe. Jetzt fühlen wir uns wohl, es ist alles gut. Und manchmal braucht es solche Zeiten, dass uns das wieder bewusst wird. Dass das Leben so ist, wie es ist und dass wir es aber auch bewältigen können. Wenn ihr euch euer Schiffchen anschaut, ich habe da einen Bibelvers drauf gedruckt. Ein Bibelvers, der steht im Psalm 93, das sind die Verse 3 und 4. Ich glaube, auf irgendeiner Seite sieht man es sogar ganz oben oder man muss es umdrehen. Aber ihr kriegt es ja schon hin. Auf alle Fälle, den möchte ich jetzt zum Abschluss noch vorlesen, weil er das ausdrückt, was ich mit dieser Predigt sagen wollte. Im Psalm 93 steht, Herr, die mächtigen Meere toben, die mächtigen Ozeane donnern und brausen, die mächtigen Wogen schlagen ans Ufer. Doch mächtiger noch als das Wüten des Meeres, mächtiger als die Wellen am Ufer, ist der Herr in der Höhe. Diesen Gedanken möchte ich euch mitgeben, er soll euch stärken. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt abschließen. Amen. Vater im Himmel, du bist ein treuer Gott. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das nie vergessen. Egal wie stürmisch unser Leben wird, egal wie hoch die Wellen sind, egal wie schlimm alles rundherum ist. Und es ist auch egal, wenn wir mal versagen. Du wirst da sein. Du bist ein treuer Gott. Du wirst uns retten und du wirst uns durchbringen. Auch wenn wir bei Schrammen abkriegen. Es wird nicht so schlimm sein, weil du an unserer Seite bist. Du hast versprochen, dass du der Gott bist, der bei uns ist. Und auf das wollen wir hoffen, dem wollen wir vertrauen und dafür wollen wir dir auch danken. Amen. Amen.